Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Gäste, Geschwister. Ich muss mich noch zurechtfinden mit dieser Vorrichtung hier. Ich glaube, das war auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo ich auch hier stehen musste und so von hinten geblickt wurde. Aber vielleicht könnt ihr mich so besser sehen dann von allen Seiten. Es ist jetzt 2 Monate her, da war ich bei einem Treffen der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Augsburg. Solche Gesellschaften gibt es in vielen Städten Deutschlands. Es gibt auch eine in München, aber ich war in einer in Augsburg und da gab es ein Seminar über das Wochenende mit einem Professor für das Neue Testament aus Bonn und es ging einfach über die Entstehung des Christentums aus dem jüdischen, wie soll man dann sagen, aus der jüdischen Religion. Das sind ein bisschen so Termini, die nicht ganz so zusammenpassen. Und es wurde auch vieles erklärt, wie es damals war in der neutestamentlichen Zeit und wie es auch dazu kam, dass aus einer Religion, es gab damals nur Judentum, mit Leuten, die Jesus als den Messias, als den Gesalbten erkannt haben, wie ist es daraus eine andere große Religion, nämlich das Christentum, entstanden. Und anschließend in der Diskussion wurde ich auch gefragt, wie ist das Verhältnis von Juden zum Christentum? Also man kann als Christ sagen, was ist das Verhältnis von Christentum zum Judentum, aber was ist das Verhältnis von Juden zum Christentum oder zu Christen, also zum Christentum eigentlich? Und ich musste dann antworten, und das ist eine Weisheit, die ich schon seit einiger Zeit eigentlich kenne. Christentum ist für Juden überhaupt keine Herausforderung. Für sie hat Christentum überhaupt keine Bedeutung, als ob es gar nicht existieren würde. Es sind jetzt Christentum und Judentum zwei Religionen mit ganz klar durchgezogenen Grenzen und diese beiden Religionen können gut nebeneinander, aber auch ohne einander existieren. Warum ist es aber so, wie es ist? Ja, das ist dann die Frage, die viele interessiert. Und ich kann heute versuchen, ein paar Hinweise in diese Richtung geben. Das ist etwas, womit ich mich befasse. Das ist auch etwas, was immer wieder auch in unseren Predigten oder auch in unseren Bibelschulen, in den Gruppen angesprochen wird. Und diese Frage nach dem Verhältnis zwischen Judentum und Christentum stellt sich umso brennender, wenn man das Neue Testament liest, nicht? Denn alles, wovon dort gesprochen wird, alle Berichte in den Evangelien, alle Geschichten spielten unter den Juden ab, nicht? Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, irgendwo, zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 4, 22, dann sehen wir, oder es kommt sofort ein Text, der uns zu denken gibt. Da spricht Jesus mit einer Frau aus Samarien, aus einer Nachbarreligion, Region zu Israel sozusagen, mit einer eigenen Religionsauffassung schon zur damaligen Zeit. Und da sagt Jesus zu dieser Frau, ihr Samariter, betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Es ist umso interessanter, als die Samariter auch dachten, sie seien eigentlich die Juden. Und bis heute behaupten sie, sie wären eigentlich die richtigen Juden, ja? Diejenigen, die die Religion von Mose, die Tradition von Mose weiterpflegen und richtig überliefern. Aber Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Matthäus Evangelium Kapitel 15, 24, auch ein sehr bekannter, aber auch ein sehr harter Text eigentlich. Matthäus Evangelium 15, Vers 24. Das ist eine Geschichte, wo Jesus von einer Frau angesprochen wird, die nicht zu dem jüdischen Volk gehörte und ihn gebeten hat, ihre Tochter zu heilen. Doch er antwortete und sprach, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Auch wiederum diese Betonung, ich bin zu den Israeliten gesandt. Es kommt, alles was kommt, kommt für die Israeliten, alles das Heil kommt auch von den Israeliten. Oder im Kapitel 10 auch, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 5, wo Jesus seine Schüler aussendet und sagt, geht nicht auf eine Straße der Heiden, also der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So sehen wir, Jesus sprach zu den Nachkommen Israel, Abrahams, lehrte die Nachkommen Abrahams, heilte sie, stritt mit ihnen, wurde von ihnen auch für den versprochenen Gesalbten gehalten oder auch von einem Teil der Nachkommen Abrahams abgelehnt. Seine Schüler, auch Jünger gesandt, sandte Jesus unter die Juden. Die Leute von damals sahen in den Messias und auch die Obrigkeit hatte sogar Angst, dass alle den Messias anerkennen würden. Und davon lesen wir zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 11, wo die religiösen Führer des Volkes, die hohen Priester, sich beraten, was sie mit dieser Situation oder in dieser Situation tun sollen. Und dann steht es im Johannesevangelium 11, 48 und 47. Da beriefen die hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates, das ist das höchste religiöse Gremium der Juden in der damaligen Zeit, und sagten, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn auf diese Weise gewähren, so werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und uns sowohl die heilige Stätte als auch das Volk wegnehmen. Ja, das war die Angst, dass alle gläubig werden. Und viele glaubten damals an Jesus als den versprochenen Erlöser. Und wiederum davon lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, wo die Rede ist davon, dass viele Menschen beisammen waren. Sie teilten alles miteinander, waren eine Gemeinschaft. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, natürlich im Jerusalemer Tempel. Und abwechselnd von Haus zu Haus brachen sie das Brot und nahmen die Speise zu sich mit Frohlocken und Lauterkeit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Also ein ganz positives Image. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Und es kamen immer mehr und wir wissen, dass auch an einem Tag gleich 3000 Leute sich für Jesus entschieden haben. Auch Kapitel 2 der Apostelgeschichte, Vers 21. Alles nur Juden. Es gab damals noch kein Christentum. Das ist vielleicht eine Offenbarung für viele, aber es gab damals noch kein Christentum. Es war nur eine weitere jüdische Sekte innerhalb von anderen, die wir schon kennen. Ja? Wir kennen die Pharisäer aus den Evangelien, wir kennen die Sadduzäer, wir kennen die Zeloten im Lukas-Evangelium 6 erwähnt, die sogenannten, also eine Partei der sehr nationalistisch gesinnten Leute. Wir kennen aus anderen Schriften die sogenannten Essener, die wohl in einer Gegend am Toten Meer lebten. Es gab damals kein Christentum. Dann aber im Jahre 70, und das ist genau diese Befürchtung, die hier ausgesprochen wurde, die Römer werden kommen und uns erschlagen und auch die heilige Stätte zerstören. Diese Befürchtung ist im Jahre 70 nach Christus wahr geworden, als nach einem Krieg oder nach einem Aufstand gegen Rom das römische Heer kam und nach einer Belagerung Jerusalem zerstört wurde. Das Volk wurde zum Teil, also in großen Mengen, wenn man den Zahlen von damals glaubt, getötet, wurde auch ins Exil geführt als Gefangene. Viele sind auch geflohen aus Israel. Und das war eine große Katastrophe des Volkes damals. Und diese Zerstörung Jerusalems durch die Römer überlebten dann nur zwei Richtungen innerhalb des Judentums, nämlich die Pharisäer und die an Jesus glaubenden Juden. Und es waren die Nachfolger der pharisäischen Gelehrten gewesen, die dann diese jüdische Tradition, die noch damals gab oder noch vor der Zerstörung des Tempels gab es die, diese Tradition wieder aufleben wollten, die alles gesammelt haben, was zu den Überlieferungen der Väter gehörte, alles in einem Werk namens Talmud zusammengestellt haben. Und dieses Werk Talmud, das ist ein großes Korpus von zig Büchern, wo dann die mündliche Tradition des Judentums festgehalten wird. Und die Juden sagen schon seit vielen Jahren, es ist nicht nur die fünf Bücher Mose, die schriftliche Tora, das schriftliche Gesetz, was Mose auf dem Berg Sinai bekommen hat, sondern das ist diese ganze mündliche Überlieferung, das ganze religiöse Gesetz des Judentums wurde Mose auf dem Berg Sinai gegeben. Und das ist alles im Talmud erhalten. Und wir wissen auch aus den Evangelien, dass Jesus sich mit solchen religiösen Praktiken und Ansichten und Riten, die in seinem Volk damals vorhanden waren, auseinandergesetzt hat. Und einer der prominentesten Stellen ist Matthäus Evangelium 12, Vers 2. Nicht? Es geht um die Arbeit, die am Sabbat verrichtet werden darf und nicht verrichtet werden darf. Ihr kennt die Geschichte. Jesus und seine Jünger gingen am Sabbat durch die Saaten. Seine Jünger aber hungerten und fingen an, Ähren abzureißen und zu essen, so zu malmen und zu essen. Und dann wurde ihnen vorgeworfen, ihr brecht den Sabbat, das darf man nicht machen. Ne? Das war ein Teil der Auseinandersetzung damals. Oder wir wissen aus der Apostelgeschichte, als Jesus gen Himmel gefahren ist, dann kehren die Jünger wieder zurück. Und das heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück vom Berg, welcher Ölberg heißt. Und jetzt kommt es, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Das ist auch eine wunderbare Messeinheit, ein Sabbatweg. Ja, wie viel ist das? Ja, was ist ein Sabbatweg im metrischen System? Ja, aber das war damals üblich, man sagte, man darf am Sabbat nicht mehr als 2000 Ellen schreiten. Egal was man tut, insgesamt sollte es nicht mehr als 2000 Ellen sein, also ungefähr 1000 Meter, also 1 Kilometer, damit man den Sabbat nicht bricht. Und das war dann die Messeinheit. Also das waren so Einsichten, die im Volk vorhanden waren. Oder rituelle Waschungen, auch eine bekannte Stelle, da wird auch sehr viel darüber gesprochen, auch unter den Christen und so weiter. Markus 7, wo es gesagt wird, die Pharisäer und die Schriftgelehrten versammelten sich und sie sahen, dass die Jünger Jesu mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen gegessen haben. Ja? Das ist alles, was man zu den Kindern einschärft, wascht bitte die Hände vor dem Essen. Ja? Die Jünger haben das nicht getan und die Pharisäer haben das gesehen und prangen es an und sagen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Und so fragen die Schriftgelehrten und Pharisäer, warum haben deine Jünger nach der Überlieferung der Ältesten nicht nach der Überlieferung der Ältesten vorgegangen, sondern aßen das Brot mit unreinen Händen. Und wir wissen, dass diese Reinheitsvorschriften alle aus dem Gesetz Mose kommen. Es kommt alles aus dem Judentum. Wie kommt es dazu, dass es plötzlich zwei Religionen gab, die auch nicht immer friedlich nebeneinander existieren? Das ist eine große Frage und wie gesagt, ich kann nur ein paar Hinweise geben, aber bevor es soweit ist, möchte ich auf etwas anderes hinweisen, was auch für uns sehr interessant ist und es geschieht auch, wenn wir es gar nicht so merken. Es gibt auch eine Beeinflussung, gegenseitige Beeinflussung von Christentum und Judentum. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele nennen und ich denke, das wird auch für euch sehr interessant sein. Es ist natürlich klar, wenn heute zwei Religionen, die auch aus derselben Wurzel kommen, vieles gemeinsam haben. Das ist klar. Und trotzdem wissen wir, dass es zwei unterschiedliche Religionen gibt. Christentum ist nicht Judentum, Judentum ist nicht Christentum. Für Juden ist es ganz schwer, Christ zu werden, und für Christ ist es auch schwierig, Jude zu werden, obwohl es auch sehr viele Konvertiten, vor allem Richtung Judentum, gibt. Ja? Also für viele ist Judentum heute auch wie in der damaligen Zeit eine, ja, wie soll man sagen, eine Religion, wo es sich lohnt, dazu zu gehören, aus irgendwelchen Gründen. Wir waren gerade bei dem Thema der Waschungen. Es gibt diese Waschungen der Gefäße und Küchengegenstände im Judentum. Das kommt aus dem Gesetz Mose, zum Beispiel, da kann ich ein paar Texte nennen, so drittes Buch Mose 14 oder 11 oder 17. Aber es gibt noch ein anderes, nämlich das Reinigungsbad für den Menschen. Ja, als Bad nach einer körperlichen Unreinheit. Und das wurde vor allem auch im dritten Buch Mose, wo es so viele solche Gesetze gibt, vorgeschrieben. Im Kapitel 15 könnte man darüber nachlesen. Es gibt Vorschriften über bestimmte Arten von Unreinheit, und es heißt unter anderem im Vers 5, Kapitel 15 am Anfang: Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Redet mit den Israeliten und sprecht zu ihnen. Wenn irgendein Mann an seinem Glied mit einem Fluss behaftet ist, so ist er durch den Fluss unrein, und mit seiner Unreinheit infolge des Flusses steht es so. Ob sein Glied den Fluss triefen lässt oder ob sein Glied verstopft ist, ist er unrein. Und alles, was er berührt, wird unrein. Und wer sein Lager berührt, der soll seine Kleider waschen und sich in Wasser baden. Und er ist unrein bis zum Abend. Und diese Formulierung kommt immer wieder. Wenn jemand etwas Unreines berührt, der muss sich waschen, und bis zum Abend wird er unrein. Aber auch wiederum, wenn einer gesund wird von irgendeiner Art Hautkrankheit, und die werden alle bei uns mit Aussatz in der Bibel übersetzt, man soll sich nach solcher Krankheit auch reinigen, indem man dieses Reinigungsbad einnimmt. Oder da sollen auch Frauen zum Beispiel nach Monatsfluss oder auch nach Kindergeburt machen, oder bei bestimmten, wenn man so bestimmte unreine Tiere berührt oder tote, unreine Körper berührt, sollte man sich auch reinigen. Und dieses Reinigen wird auch bis heute noch im Judentum praktiziert, und das heißt Mikwe. Mikwe heißt einfach ein Bad, das ist praktisch ja, ein Bassin oder sowas. Man taucht sich ein. Und wir wissen, dass als ein Mann namens Johannes, den man auch der Täufer nennt, die Hörer seiner Predigten eingeladen hat, sich zu waschen, sich ins Bad, ins Wasser zu begeben, hat er nicht nur an die Reinigung von physischer Unreinheit gedacht. Nicht? Das heißt, es waren zwei Arten von Verunreinigung, die physische und die sozusagen die unsichtbare. Und im Lukas-Evangelium heißt es, im Kapitel 3 wird die Predigt von Johannes beschrieben, und so heißt es, Lukas Evangelium 3, Vers 7, er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm, wir sagen jetzt dazu, taufen, ja, taufen zu lassen, also ins Wasser stecken zu lassen. Ihr Natterngezücht, wer hat euch unterwiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Bringt darum Früchte, die zu Buße gemäß sind, und fangt nicht an, bei euch selber zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Schon ist aber auch die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Er sagt, glaubt nicht, dass wenn ihr nur dieses rituelle Reinigungsbad einnimmt, dass ihr sofort rein seid. Nein, es geht nur dann, wenn ihr euch auch von innen gereinigt habt. Und mit der Zeit aber wurde dieses Reinigungsbad zu einem Aufnahmeritual, aber in die christliche Gemeinde geworden. Nicht? Also jeder, der Christ sein möchte, muss getauft werden. Und diese Aufnahme ins Christentum geschieht eben durch die Taufe, egal in welcher Form sie praktiziert wird, aber es heißt Taufe. Auch die orthodoxen Juden nehmen dieses Reinigungsbad bis heute. Während aber im Christentum dieses Eintauchen so einen großen Stellenwert hat, dass manche Christen sich Baptisten nennen, eben weil sie dieses Reinigungsbad auf diese besondere Weise praktizieren, auch wenn nur einmal im Leben, so wissen nur wenige davon, dass die Juden dieses Reinigungsbad mehrmals im Monat praktizieren. Das heißt, das ist ein Glaubenspunkt, das bei den Juden etwas heruntergespielt wurde, weil er so eine große Bedeutung bei den Christen bekommen hat. Und das wird als ein Zeichen der Abgrenzung zwischen den Religionen gedeutet, auch obwohl beide aus derselben Tradition stammen. Ein anderes Beispiel ist Knien während des Gebetes. Dieses Knien während des Gebetes oder die Frage nach der richtigen Form während des Gebetes beunruhigt auch die adventistischen Gemüter immer wieder. Und wir wissen auch, dass in der alttestamentlichen Zeit gemäß der damaligen Tradition man gekniet hat oder sich auf den Boden gelegt hat beim Beten. Wir kennen das aus dem Daniel-Buch Kapitel 6 oder aus dem Kapitel 45 des Buches Jesaja. Und während in christlichen Gebetshäusern, man denkt an die Kathedralen, spezielle Bänke zum Knien gibt, nicht? Wir haben sowas nicht. Wir haben überhaupt hier keine Ordnung, ne, wenn es so aussieht. Die Stühle stehen so wild und so weiter. Aber es gibt ordentliche Kirchen, wo dann auch Bänke zum Hinknien gibt, weil jeder weiß, wann man hinzuknien hat während der Liturgie. So gibt es dieses Knien im Judentum nicht mehr. In einem Gebet, was mindestens dreimal am Tag gesagt wird, heißt es, in diesem jüdischen Gebet heißt es, und wir knien nieder und werfen uns und danken vor dem König der Könige, alle Könige, gesegnet ist er, der das Himmel ausbreitet und die Erde gründet. Aber dieses Knien im Judentum wird nur einmal praktiziert, nämlich am Versöhnungstag. Und auch dort nicht von allen, sondern nur vom Vorbeter. Und das ist auch ein Versuch, diese äußeren Ähnlichkeiten zwischen dem jüdischen und dem christlichen Gottesdienst zu vertuschen, zu reduzieren, weil die beiden Religionen doch so ähnlich sind in anderen. Vielleicht noch ein Hinweis, wir wissen aus den Texten aus Qumran, aus dieser Ortschaft im Toten Meer, dass zur Zeit Jesu im Judentum klösterliche Gemeinschaften gab. Das heißt, das Klosterwesen, das Mönchstum, der Mönchstum wurde nicht von Christen erfunden, sondern von den Juden. Und es wurde aber aus dem jüdischen Leben völlig verschwunden. Und heute gilt auch das klösterliche oder die asketische Lebensweise gilt zum Teil als etwas völlig Unjüdisches, wobei es im Christentum so eine besondere Rolle bekommen hat, vor allem im Mittelalter. Aber auch das Christentum hat Wege gefunden, sich vom Judentum zu distanzieren. Ja, auch Christentum hat Wege gefunden, sich vom Judentum zu distanzieren, auch obwohl beide aus der gemeinsamen Tradition, aus der gemeinsamen Bibel schöpfen. Und das ist am besten am Beispiel des Ruhetages sichtbar. Ja, Judentum, Christentum, Sabbat, Sonntag. Ja, also nichts ist so eindeutig und wahrscheinlich, es war auch dann wieder ein Versuch, sich von diesen beiden Religionen zu distanzieren, als die Mohammedaner den Freitag als Gebetstag genommen haben. Sie haben gesagt, wir machen wiederum was anderes. Bei uns ist es Freitag, der noch vor diesen beiden anderen Freitagen kommt. Die Geschichte kennen wir zum Teil, wie das passiert ist. Es wurde auch durch einen Beschluss auf einem Konzil in Laodicea, also im 4. Jahrhundert beschlossen. Die Christen dürfen nicht nach Judenart am Sabbat müßig sein, sondern sollen an diesem Tage arbeiten. Sie mögen dem Herrentag den Vorzug geben und als Christen ruhen, falls sie es können. Also Herrentag ist natürlich der Tag der Sonne. Werden sie aber als Judaisierende erfunden, so seien sie von Christus ausgeschlossen. Das wurde beschlossen und im Kanon 19 festgehalten. Beschluss. Es gab natürlich bestimmte Gründe, warum das so geschehen sollte, aber es wurde erst später nach theologischen Begründungen für diesen Sonntags- oder für die Sonntagsfeiern gesucht. Aber auch nicht nur in Bezug auf die praktische Lebensweise, auf tagtägliche Frömmigkeit, sondern auch in Bezug auf Glaubenspunkte gab es Versuche zwischen Judentum und Christentum, sich voneinander zu distanzieren. Und zwar, wir sprechen zwar immer von dem Neuen Testament und von dem Alten Testament. Natürlich, man sollte solche Worte, wenn man mit einem Juden redet, nicht verwenden, denn für den Juden gibt es kein Altes Testament, es gibt auch kein Neues Testament. Und eigentlich, wenn wir die Bibel genau lesen, wir sehen, das sind auch keine Testamente in dem Sinne des Wortes, wie wir es heute kennen. Ja? Aber es wird gesprochen von dem Bund. Das Testament ist einfach die Übersetzung des Wortes Bund. Und interessant, dass die Rede vom neuen Bund, es ist eine ganz jüdische, die wir beim Propheten Jeremia finden. Jeremia schreibt die Worte Gottes nieder und sagt, es werden Tage kommen, da schließe ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund.
Danke.
Nicht einen Bund, wie ich mit ihren Vätern schloss, zu der Zeit, da ich sie bei der Hand nahm, sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. Ich habe sie verworfen, spricht der Herr. Nein, das ist der Bund, den ich nach jenen Tagen mit dem Hause Israel schließen will, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und es ihnen ins Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist der neue Bund, der versprochen wird. Und wir als Christen nehmen Bezug darauf und sagen, das ist erfüllt worden durch den Tod Jesu. Interessanterweise, dass dieser Text, ausgerechnet dieser Text aus Jeremia, in den jüdischen Schriften nicht diskutiert wird. Es wird nicht zitiert, es wird nie angesprochen. Warum? Weil das natürlich auch sofort bei den Juden auch die Frage erwecken würde, warum, was geschieht da eigentlich? Warum kommen die Christen von außen und sagen, hier ist der neue Bund, von dem die Rede ist, und ihr, was ist mit euch? Das ist ein sehr klarer Punkt. Ein anderer Punkt sind auch weitere Prophezeiungen über den Messias, über den kommenden Gesalbten. Und zwar im synagogalen Gottesdienst werden die fünf Bücher Mose und die Prophetenteile vorgelesen. Im Laufe des Jahres wird das ganze Alte Testament vorgelesen. Und diese Tradition ist ziemlich alt. Wir finden sie schon bezeugt im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 14, da wird berichtet, dass Jesus zurück nach Galiläa kommt und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben stand, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen zu befreien und zu entlassen, ein angenehmes Ja des Herrn zu verkündigen. Und natürlich, man kann zwar drüber lesen, aber man fragt sich, was ist das? Warum steht Jesus plötzlich hier vorzulesen? Warum kennen wir sowas aus anderen Berichten vielleicht nicht? Und das ist ganz einfach, die Bücher Mose, das Gesetz wurde vorgelesen, und am Ende der monatlichen der wöchigen Lesung wurde am Sabbat auch ein Teil aus den Propheten vorgelesen, was irgendwie mit diesem Text aus dem Gesetz zusammen, inhaltlich zusammengehört. Und so bekommt Jesus diesen Text zu lesen aus dem Propheten Jesaja. Und so werden die größeren Stücke aus den Propheten vorgelesen. Aber ihr könnt euch schon denken, dass Kapitel 53 aus dem Buch Jesaja, ein ganzes Kapitel, wo über den Messias die Rede ist, über den Gesalbten, der kommt, um für die Sünden der Menschen zu leiden, dieses Kapitel wird im jüdischen Gottesdienst nicht vorgelesen. Weil das ein Stein des Anstoßes ist. Das ist ganz interessant. Und so, wenn wir aber das Neue Testament lesen, sollen wir auch nicht vergessen, dass die ganzen Gespräche, die ganzen Situationen, die ganzen Streitigkeiten, die dort aufgeschrieben sind, zwischen den Juden und Juden ausgetragen wurden. Zum Beispiel, wenn die Jünger Jesus fragen, wie soll es geschehen mit der Ankunft des Menschensohnes, wenn das Ende kommen soll, wie soll das geschehen? Und so fragen sie im Matthäus-Evangelium, ist es aufgeschrieben, Kapitel 17, Vers 10. Seine Jünger fragten ihn, warum sagen nun die Schriftgelehrten, zuvor müsse Elia kommen? Also bevor der schreckliche Tag des Herrn kommt. Ja? Und wir wissen, es sind doch nicht die Schriftgelehrten, die sowas sagen. Ja? Wer sagt denn sowas? Das ist im Propheten Malachi aufgeschrieben, nicht? Aber hier interessant, Malachi 4, Kapitel 4, Vers 5, aber hier wird das auch bestätigt, dass das ganze jüdische Volk oder beziehungsweise die Gelehrten, die Weisen so gelehrt haben und das Volk auch so geglaubt hat. Sie haben es so übernommen. Warum soll noch der Elia vor dem Ankommen des Messias kommen? Und wenn wir schon diesen Punkt Messias ansprechen, dazu gibt es natürlich auch einen ganz schönen Spruch, und das heißt, der Unterschied zwischen den beiden Religionen, zwischen Judentum und Christentum, ist nur im Punkto Messias. Ja? Der eine ist schon gekommen, bei der anderen wird es noch kommen. Ja? Also alle sind einig, es kommt ein Erlöser, es kommt einer, der leiden soll für die Sünden der Menschen. Aber warum sind die Ansichten so unterschiedlich? Und wenn man heute auch Juden befragt, wie ist es mit dem Gesalbten, wie ist es mit dem Messias? Es ist ein Thema, über welches sehr ungern gesprochen wird. Es gibt sehr viele Ansichten und ganz unterschiedliche, und wenig wird aus der Bibel zitiert, weil im Laufe der Geschichte schon so viele Messias oder angebliche Messias gab und so viele Verwirrungen schon gab, dass die Leute gar nicht wissen, was sie glauben sollen. Und manche sagen, Messias ist nicht eine einzige Person, die kommen wird, sondern es gibt viele Gesalbten. Jede Generation hat ihren eigenen Gesalbten, der sich in einer bestimmten Weise für die Menschen einsetzt. Oder die anderen sagen, der Gesalbte, der Messias ist überhaupt keine Person. Es kommt keine Person als Mensch, es ist Gott selbst, der kommen wird. Und so weiter. Jetzt aber zurück zu der Ursprungsfrage, wie ist es dazu gekommen, dass es solche Unterschiede oder dass es viele Unterschiede zwischen Judentum und Christentum gibt. Wir wissen, dass schon auch in frühchristlicher Zeit bestimmte Spannungen in der Gemeinde gab. Wir wissen das zum Beispiel aus dem Kapitel 6 in der Apostelgeschichte, wo es eigentlich überhaupt nicht um theologische Themen ging. Es ging nicht um den Zeitpunkt des Kommens des Messias, es ging nicht über bestimmte Fragen, wie man die oder die andere Stelle deuten und lesen soll. Es ging hier um die Banalitäten, es ging hier um das Essen. Ja, ihr kennt das. Als aber in diesen Tagen die Zahl der Jünger sich mehrte, entstand ein Murren der griechisch redenden Judäo-Christen gegen die Einheimischen, also diejenigen, die in Jerusalem und im damaligen Israel zu Hause waren. Denn ihre Witwen, weil ihre Witwen, also die der griechisch Redenden, bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger und sagten: Es ist nicht angemessen, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und bei den Tischen Dienst tun. Ja? Sie sagen, wir sollen predigen, und anscheinend mit Predigen war weniger Problem als mit Essen verteilen. Also es gab schon diese Spannungen innerhalb der Gemeinde, auch wenn es jetzt nur alles unter den Juden ausgetragen war, da gab es noch keine Heidenchristen. Aber der eigentliche Bruch zwischen den Nachfolgen Jesu aus den Juden und den Nachfolgen Jesu aus den sogenannten heidnischen Völkern, also aus anderen Nationen, dieser Bruch vollzog sich wahrscheinlich um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus. 2. Jahrhundert nach Christus, als es uns noch nicht gab. Und zwar der Grund für diesen Bruch war nämlich die Einstellung der nicht-jüdischen Christen oder den Christen aus den Völkern, die Einstellung, dass die Juden, die Christen jetzt werden, die an den Jesus als Messias glauben, dass diese Juden keine jüdischen Traditionen oder Bräuche oder auch Glaubenssätze, so wie Beschneidung oder die Feier des Sabbats, ausüben dürften. Beschneidung und Sabbat wurden auch als judaisierend oder das Judaisieren abgestempelt. Wir haben das schon gehört in Bezug auf den Beschluss des Konzils zu Laodicea. Aber viel mehr oder schon viel früher im 2. Jahrhundert hat ein gewisser Bischof namens Ignatius aus Antiochien folgendermaßen argumentiert: Lasst euch nicht irren durch fremde Lehren, noch durch alte Fabeln, die nichts taugen. Leben wir nämlich heute nach der Judenart, so gestehen wir zu, dass wir die Gnade nicht empfangen haben. Denn die göttlichen Propheten lebten nach der Jesu Christi Art. Also die göttlichen Propheten, Mose, Josua, Jesaja, Jeremia, sie waren zwar alle Juden, aber die lebten nicht nach der Judenart, nicht? Sie lebten nach der Christi Art. Darum wurden sie auch verfolgt, angehaucht von seiner Gnade, um die Ungehorsamen voll zur Überzeugung, dass ein Gott ist, der sich offenbart hat durch Jesus Christus, seinen Sohn, der sein Wort ist, aus Schweigen hervorgegangen, der in alle Wege dem wohlgefiel, der ihn gesandt hat. Wenn nun die nach der alten Ordnung Wandelnden zu neuer Hoffnung kamen, nicht mehr den Sabbat haltend, also wiederum, nicht mehr den Sabbat haltend, sondern nach dem Tage des Herrn lebend, an dem auch unser Leben aufgegangen ist durch ihn und seinen Tod, was einige leugnen, ob wir auch durch dieses Geheimnis des Glaubens empfangen haben und eben darum ausharren, auf dass wir als Jünger Jesu Christi unseres eigenen Lebens erfunden werden, wie können wir leben ohne ihn, der auch die Propheten, seine Jünger im Geist als Lehrer erwarteten. Also es ist ein ganz kompliziertes Satzgefüge, aber die Argumentation ist klar. Sabbat ist judaisierend und als Christen sollen wir uns von diesen ganzen alten Fabeln abtrennen. Das ist nur einer der Punkte, aber der soll uns auch ein bisschen sensibler machen, wenn man zufällig mit Juden in Kontakt kommt. Denn da sind so alte Streitigkeiten, das sind alte Einstellungen, die das Gute nebeneinander verhindern. Und später wurden eben auch die Nachkommen Abrahams durch die Christen, die Anhänger des jüdischen Messias, als Gottesmörder bezeichnet, dämonisiert, zur Aufgabe der eigenen Religion gezwungen, verfolgt, zwangsgetauft. Die jüdischen Bücher, auch die Bibeln, wurden verbrannt. Und man denkt an die, praktisch in allen christlichen Ländern, mehr oder weniger ist sowas passiert, in katholischen Ländern, in der russischen orthodoxen Kirche wird auch sehr viel Judenhass geschürt. Es gibt auch die judenfeindlichen Äußerungen von Luther und so weiter. Und es gab schon im 2. Jahrhundert vor Christus diese Versuche, sich vom Judentum abzutrennen. Es gibt auch Versuche, die Bibel neu zu schreiben, sich auf die christliche Art zu formulieren. Und ich erzähle es eben deshalb, um uns zu sensibilisieren und zu sagen, diese beiden Religionen, die wir heute als beide Religionen betrachten, gehören viel enger zusammen, als man denkt. Wir leben zwar in bestimmten kulturellen Traditionen und wir haben bestimmte Grenzen, aber man sieht, dass diese Infiltration von jüdischem und christlichem in beide Richtungen geht. Zum Beispiel denken wir an Weihnachten. Und zwar nicht an Weihnachten, sondern an den weihnachtlichen Schmuck. Denken wir an den Davidstern, der merkwürdigerweise auch hier auf dem Boden gezeichnet ist. Also ich habe es nicht getan, ja. Also, herkommt, aber man die Straßen, die Laternen, die Bäume in Deutschland werden auch mit dem sechseckigen Stern gezeichnet und verziert, was der Kündige als Judenstern betrachten würde. Und ich denke, es ist auch ein gutes Zeichen, dass hier mitten in München am Boden der Adventgemeinde ein Judenstern oder Weihnachtsschmuck aufgezeichnet ist. Ich habe euch alles nur erzählt, um, wie gesagt, uns ein bisschen sensibler zu machen. Denn wenn wir auch unsere Bibel aufschlagen, wir lesen immer wieder von diesem Alten und von dem Neuen Testament. Und es gibt ja bestimmte Bahnen, in denen wir denken. Wir denken häufig, wir haben jetzt das Neue, das Alte ist ein bisschen abgelaufen, ist abgeschafft. Und ich freue mich, dass ich auch zur Adventgemeinde gehöre, wo dieses Denken so nicht vorhanden ist. Und ich freue mich, dass wir auch lernen, mit diesem umzugehen. Es gibt auch in der letzten Zeit sehr viele Bemühungen zwischen Juden und Christen in Gespräch zu kommen, indem man nicht nur über die Glaubenspunkte argumentiert. Aber wenn man sich auch mit Juden trifft, zusammensetzt und über bestimmte Sachen redet, man soll sehr vorsichtig sein, auch sehr viel Geduld aufbringen und auch sehr viel zuhören und lernen können. Genauso wie wir es tun, wenn wir aus der Bibel lernen und wieder aufs Neue hören und lernen versuchen. Und das wünsche ich euch allen im neuen Jahr. Ich wünsche uns allen in Bezug auf das Wort Gottes, wenn wir studieren, auch in Bezug auf unsere Gemeinschaft miteinander, wenn wir zusammenkommen, um voneinander zu lernen und miteinander zu sein. Ich danke euch, wünsche euch Gottes Segen im neuen Jahr und alles Gute. Wir beten. Allmächtiger Gott im Himmel, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir danken dir, dass du diese Welt geschaffen hast und dass du Sorge um alle Menschen trägst, um die, die dich kennen und um die, die dich nicht kennen. Über die Guten und über die Bösen lässt du deine Sonne ergehen. Du hast uns auch gelehrt, auch alle Menschen zu behandeln, wie du sie behandelst. Alle zu lieben und für alle da zu sein. Es fällt uns immer wieder schwer, aber wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung in dir, dass du uns heute schon in diesem Leben hilfst. Wir haben auch Hoffnung auf ein ewiges Leben mit dir. Wir haben Hoffnung, dass du diese Erde erneuern wirst. Sie scheint zwar dem Untergang geweiht zu sein, weil wir als Menschen uns nicht einigen können und weil jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Aber wir wissen, dass alles in deiner Hand liegt. Wir bitten dich, dass du uns klare Sicht, deinen Geist schenkst, dass wir guten Mutes ins neue Jahr eingehen, dass wir diese Hoffnung, die wir in dir haben, nie verlieren und auch weitertragen. Wir danken dir für deine Liebe durch deinen Gesalbten, durch deinen Sohn und unseren Erlöser Jesus. Wir bitten dich, dass du Augen alle geöffnet werden auf das, was du für Zukunft für uns vorbereitet hast. Wir danken dir für deine Liebe und bitten dich um deinen Schutz für uns und für alle, die dich suchen und fürchten. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen.